Damen und Herren, auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich muss mich mal aufpassen, dass ich mich guten Morgen sage. Schön, dass Sie sich durch Nacht und Nebel da auf den Weg gemacht haben. Ich möchte Sie heute schon, das Thema ist ja nicht lustig, ja? Und ich möchte Sie schon herausfordern und mitnehmen auf eine längere Reise. Die wird nicht ganz unanstrengend werden, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das ist bei diesem Thema so. Deswegen steige ich auch gleich einmal rein, wir werden dann nach den ersten zwei Stunden einmal eine Pause machen. Das war der obligatorische dumme Spiel. Okay, so, aber ernsthaft. Je länger ich an diesem Vortrag gesessen bin, desto schwieriger ist mir diese ganze Thematik vorgekommen und habe mich dann wirklich auch schon ernsthaft gefragt, ob ich ein bisschen eine masochistische Ader habe, dass ich mir das antue, öffentlich zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Weil wir uns hier tatsächlich auf Gebiete begeben, in denen die Konturen verschwimmen, wo manchmal richtig zugleich falsch ist und falsch zugleich richtig sein kann. Und dennoch müssen wir versuchen, zu einer gewissen Klarheit zu gelangen. Und wenn es am Ende nur die Klarheit darüber ist, wo genau die Spannungslinien verlaufen, innerhalb derer wir uns bewegen. Ich möchte mit einer bewussten Provokation beginnen. Franz von Assisi. Doch der Bischof der Stadt Assisi, bei dem der Mann Gottes sich häufig Rat holen ging, nahm ihn gütig auf und sprach zu ihm: Hart scheint mir eure Lebensweise und rau, nichts in der Welt zu besitzen. Zu ihm sagte der Heilige: Herr, wenn wir irgendwelche Besitztümer hätten, bräuchten wir Waffen zu unserem Schutz. Daraus entstehen Rechtsfragen und Streitereien, und in der Folge wird die Gottes- und Nächstenliebe gewöhnlich vielfach verhindert. Deshalb wollen wir in dieser Welt lieber nichts besitzen. Ich stelle mir diese Szene so richtig plastisch vor, und ich stelle sie mir wirklich liebevoll und positiv vor und denke mir, das ist auch derselbe Bischof, vor dem Franz gestanden ist und sich ausgezogen hat, nackt ausgezogen am Marktplatz, um seinem Vater alles zurückzugeben. Und dieser Bischof, der ihn auch mit seinem Mantel bedeckt hat, um etwas Skandalöses zu vermeiden, dieser liebe Bischof, dieser liebenswürdige Bischof, und der Franz sitzt bei ihm wahrscheinlich am Tisch, er unterstützt ihn und dann sagt er halt doch, dieser Bischof, wie er dort sitzt, das ist doch wirklich schwer, Franz, was ihr da macht. Dann diese Antwort. Was für eine Aussage. Wenn wir irgendwelche Besitztümer hätten, dann bräuchten wir Waffen, sie zu verteidigen. Streitereien und Lieblosigkeit wäre die Folge. Deswegen ziehen wir die Konsequenz und verzichten auf Besitz. Noch einmal, was für eine Ansage, in der sich so vieles bündelt. Eine Provokation, eine Sehnsucht, ein Verzicht, eine ganz andere Möglichkeit zu leben. Und gleichzeitig etwas, wo jeder von uns instinktiv bei der Reaktion wahrscheinlich drinnen hat. Kleines, instinktives Ahnen könnte recht haben. Und das Große sofort, aber es geht ja nicht. Und schon hier sehen wir, wie etwas aufleuchtet, etwas Unerhörtes, eine Form des Lebens, die ganz anders ist, weil es einer ganz anderen Quelle entspringt. Die radikale Nachfolge des Franz von Assisi, die in der Bergpredigt Wurzel zeigt, eine neue Möglichkeit des Lebens. Sie zeigt das neue Leben, das möglich ist. und Zugler. Zugleich wissen wir, dass Franz von Assisi gescheitert ist. Bereits zu seinen Lebzeiten an seinem eigenen Boden gescheitert ist. An genau jener Frage, um die es ihm existenziell gegangen ist, nämlich nichts zu besitzen, wo bereits zu seinen Lebzeiten die Diskussion angefangen hat, na, als Individuum nichts, aber als Boden doch schon. Und dennoch bleibt dieses Aufleuchten, und deswegen setze ich das ganz bewusst am Beginn, deswegen bleibt immer noch dieses Aufleuchten als ein Orientierungs- und Hoffnungspunkt bestehen, den wir nicht einfach wegwischen dürfen. Wir werden sehen, warum. Und es ist ja auch schon drinnen. Möglicherweise hat das alles auch damit zu tun, dass wir besitzen. Besitz auch uns besitzt. Und wir ihn verteidigen wollen. Und so weiter. Ja? Das ist mein Prolog. Und jetzt möchte ich einsteigen mit dem, wie ich es auch schon angekündigt habe, mit diesem lateinischen Sprichwort. Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Es ist nun wirklich kein Geheimnis mehr, dass wir uns seit Jahren in einer Situation befinden, die genau wie eine Illustration dieses Sprichwortes erscheinen könnte. Europa möchte den Frieden in der Ukraine und bereitet sich deshalb auf den Krieg vor. Die russische Invasion der Ukraine stellt Europa vor die Alternative, entweder diese Invasion und ihre möglichen Folgen hinzunehmen oder aber militärisch aufzurüsten und für einen möglichen Krieg gerüstet zu sein oder auch eine mögliche Abschreckung gerüstet zu sein. Diese neue Situation, Sie haben schon darauf hingewiesen, hat politisch ein massives Umdenken bewirkt und zwar auch bei jenen, die sich vorher selbstverständlich für Abrüstung und Demilitarisierung stark gemacht hatten. Realität schlägt Ideologie, hat man vielfach gesagt, aber Schadenfreude ist in einer solchen Situation nicht angesagt. Vielmehr ein grundsätzliches Nachdenken über menschliche Wirklichkeit und ihre gesellschaftlichen und politischen Folgen. Und gerade auch das Christentum ist gefordert, in dieser Situation auch noch einmal ganz neu und gründlich nachzudenken über Krieg und Frieden. Denn immerhin war die Friedensbewegung, auch das haben Sie schon gesagt, ganz klar christlich motiviert. Mit diesem Prophetenwort aus dem Propheten Jesaja, Schwerter zu Pflugscharen. Ein Slogan, dann insbesondere die Bergpredigt, weil das war Gegenstand damals lebhafter Auseinandersetzungen. Ich bin christlicher Theologe. Deswegen werde ich auch ganz deutlich eine theologische Spur verfolgen und kein Politikwissenschaftler, obwohl ich sie ein bisschen streifen möchte. Eine Klärung ist für uns, glaube ich, auch von theologischer Seite nötig, weil es innerhalb des Christentums in den verschiedenen Zeiten sehr verschiedene Einstellungen zum Krieg gegeben hat. Ich werde das jetzt nicht in extenso Revue passieren lassen, aber nur die Stichworte sind Ihnen bekannt. Am Anfang steht die Verweigerung des Kriegsdienstes, am Anfang steht das Martyrium. Ja? Aber dann dreht sich die Sache und irgendwann landen wir bei den Kreuzzügen gegen Heretiker und dann den Kreuzzügen im Heiligen Land. Es gibt natürlich auch die Gegenbewegungen. Es gibt auch die Gegenbewegungen im Mittelalter des Gottesfriedens, um die Fäden, die da sind, zu begrenzen, zu beschränken. Und wir werden nachher auch noch diese Theorie, die Lehre vom gerechten Krieg anschauen, ja, um Krieg einzudämmen. Aber mit den Kreuzzügen hat die Kirche natürlich auch eine Grenze überschritten, weil sie selber zu einer aktiven Kriegspartei geworden ist. Und schließlich und unendlich ist die Sache mit dem Krieg wirklich unselig geworden als Christen gegen Christen. Die war Fakten und Griffen haben in den konfessionellen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts im 30-jährigen Krieg. Wenn wir also über Krieg und Frieden nachdenken, dann als Christen, Menschen, als Kirche, und wir müssen natürlich auch uns fragen, wie ist denn das mit den Menschen? Woher kommt denn diese Neigung, ja, zum Kriege führen? Das Spannende ist, soweit wir geschichtlich zurückblicken können, also in jene Geschichte, aus der wir auch schriftliche Aufzeichnungen besitzen und nicht nur archäologische Artefakte, soweit wir hier zurückblicken können, scheint es keine Welt ohne Krieg gegeben zu haben. Und auch wenn manche uns dazu ermuntern möchten zu glauben, dass die Gewalt in der Menschheitsgeschichte abnimmt, scheint auch hier der nüchterne Blick in die Gegenwart diese Hoffnung keineswegs zu bestätigen. Allerdings, die Meinungen gehen durchaus auseinander. Man kann sich das sehr schön anschauen. Ich habe Ihnen zwei mitgebracht, sozusagen zwei aus dem eher sozialwissenschaftlichen Bereich. War has not always been a part of the human condition and perhaps future changes in sociopolitical organizations and ethical systems will render war altogether obsolete. Also das ist die Hoffnung. War nicht immer so, muss nicht immer so bleiben. Ja? Und ein anderer, der ein modernes Buch über die Kriege geschrieben hat, weist darauf hin, dass vielfach in den Konflikten auch noch immer dieses Potenzial drinnen steckt. Man möchte es eigentlich eh vermeiden. Selbst die erbittersten Feinde bevorzugen einen Umgang miteinander, bei dem sie zwar vielleicht mit ihrer Verachtung nicht hinter den Berg halten, der aber dennoch friedlich bleibt. Das gerät nur allzu leicht in Vergessenheit. Ja? Ohne Zweifel ist etwas dran, aber natürlich auch an den anderen Aussagen, die Sie genauso finden können in derselben Literatur, wobei es jetzt nicht überrascht, dass die beiden Autoren sozusagen eher aus dem Bereich des Militärs stammen, der Verteidigung stammen. Ja? Doch leider ist Pazifismus keine praktische, zielführende Antwort auf die Frage, wie sich Krieg vermeiden lässt, erst recht nicht jener anhaltende parasitäre Pazifismus, der noch sehr stark im deutschsprachigen Europa verbreitet ist. Er baut insgeheim darauf, dass andere die schmutzige Arbeit des Krieges erledigen und leugnet gleichzeitig die Grundprämissen jeder effektiven Sicherheitspolitik, die Einsatzbereitschaft von Streitkräften, muss zum Zweck der militärischen Abschreckung und Friedenssicherung glaubhaft gewährleistet werden. Und das zweite Zitat geht in eine ähnliche Richtung, das erspare ich Ihnen jetzt schon, und gehen kurz zu einer Zusammenfassung, die, glaube ich, trotzdem stimmt. Eugen Klebermann hat das einmal so gesagt, wenn ich das jetzt finde. Eugen Klebermann hat es dann einmal so zusammengefasst: Diese Auffassung der historischen Allgemeinheit, von der historischen Allgemeinheit des Krieges, ist so total, dass sie sich von anderen partiellen Theorien über die möglichen Ursachen des Krieges prinzipiell unterscheidet. Es ist wichtig festzustellen, dass es keine Zeit oder keine Gesellschaftsform in der menschlichen Geschichte gegeben hat, die den Krieg nicht mindestens als Möglichkeit kannte. Menschen haben Kriege geführt, solange es Menschen in der Geschichte gibt. Und dann noch nach: Der Krieg ist ein Problem, das nicht einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Volk, einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Gesellschafts- oder Wirtschaftsform angehört. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein menschheitliches Problem. Der Mensch ist kriegerisch. Das ist das Problem des Krieges und der menschlichen Geschichte. Warum man das auch so dezidiert sagt, hat damit zu tun, dass es in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Anthropologie, die sich mit sogenannten primitiven Stämmen beschäftigt hat, oft die Ansicht gegeben hat, man hätte denn doch eine friedliche Gesellschaft gefunden. Die hat man dann oft beschrieben, ist in die Literatur eingegangen und die Feldforschungen, die man 20 Jahre später dort gemacht hat, haben einfach ergeben, dass das so nicht stimmt. Ja? Also diesen Mythos einer friedliebenden Gesellschaft, einer urtümlichen, vielleicht abgeschiedenen friedliebenden Gesellschaft, das ist ein Mythos geblieben. Wenn dem so ist, dann stellt sich ja die Frage, da könnte man jetzt noch weit nachgehen über die Ursprünge menschlicher Destruktivität, und ich hätte ja auch noch 3 Seiten Sigmund Freud für Sie vorbereitet, mache ich jetzt auch nicht. Ja? Aber schon eher diese pessimistische Sicht auf den Menschen. Da ist ein Trieb, der neben diesem Liebestrieb, der Libido, die auf Beziehung, auf Aufbauen hin orientiert ist, einen Trieb, der tatsächlich auf Zerstörung aus ist. Der Leben zurücknehmen will. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Todestrieb dann bei Sigmund Freud. Aber jetzt weg von Sigmund Freud, die Frage, die sich auch stellt, ist, wenn Krieg da ist, dann ist diese elementare Menschheitserfahrung da gewesen, keiner außer der Pharao und der syrische König, solange sie siegreich waren, finden Krieg toll. Ja? Die gekämpft haben ihn nicht toll gefunden, die ihn verloren haben ihn nicht toll gefunden, die Lasten des Krieges getragen haben das nicht toll gefunden. Ja? Aber Reflexion über den Krieg ist interessanterweise ein Phänomen, das erst relativ spät auftritt. Ja? Wir finden zwar in ägyptischer, assyrischer Kultur Klagen über den Krieg, aber noch keine Reflexion darüber, ob Krieg eigentlich gut ist oder sein muss oder in dieser Richtung. Ja? Erst bei Plato fängt bei den Griechen, die interessanterweise die Prinzip bemerken, kann ich mir nicht verkneifen, weil es auch das Bild manchmal prägt. Wir denken bei den Griechen an unsere tolle demokratische Kultur und so weiter. Die Griechen waren eine der kriegerischsten Kulturen, die wir überhaupt kennen. Weil sie eigentlich in ständiger Fehlbewegung, in ständigem Krieg der Stadtstaaten untereinander. Ja. Aber erst dort fängt man auch an, grundsätzlich über den Krieg nachzudenken, Plato, Aristoteles. Aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass wir dann bei den Römern erst einmal eine Reflexion darüber finden, ob Kriege auch in jeder Form gerechtfertigt sind. Ja? Er sagt, das ist jetzt natürlich ein bisschen die Sprache eines Philosophen, denn da es 2 Arten der Entscheidung gibt, die eine durch Rechtsabsprache, die andere durch Gewaltanwendung, und da jene dem Menschen, diese den Tieren eigen ist, so ist zu letzterer Zuflucht zu nehmen, wenn erstere anzuwenden nicht möglich ist. Also nur kompliziert, ja? Aber was meint er? Ja? Du musst leider Gewalt anwenden, wenn du mit der Rechtsprechung nicht weiterkommst. Ja, sagt er. Daher darf man Kriege zwar auf sich nehmen, zu dem Zweck, dass man ohne Unrecht im Frieden lebt, nach Erringung des Sieges aber sind diejenigen zu begnadigen, die im Kriege nicht grausam und nicht unmenschlich waren. Das ist schon mal ein interessanter Gesichtspunkt. Also Krieg, bitte, ist dann, wenn er aus ist, auch aus. Und es geht nicht darum, Rache zu nehmen oder grausam zu sein. Ja? Nach meiner Ansicht, fährt er dann fort, jedenfalls ist immer für einen Frieden, der keinerlei Tücken hat, zu sorgen. Auch hier kommt ein Gedanke, eine Erfahrung, eine Reflexion natürlich zum Tragen, dass in vielen Friedensschlüssen bereits der Keim für das nächste drinnen gelegen ist. Ja? Deswegen, wenn der Krieg vorbei ist, wenn es um Frieden geht, dann bitte einer, der keine Tücken hat. Und dann sagt er am Schluss, und das ist jetzt dieser Satz, aus dem sehr viel entstanden ist, daraus kann man ersehen, dass nur der Krieg gerecht ist, der für Schadenersatz geführt wird, oder nach Androhung und Erklärung. Und hier haben Sie das erste Mal dieses Stichwort, das eine ganz große Rolle spielt, das auch in der Gegenwart wieder eine ganz große Renaissance erlebt hat, wenn man es schon für tot und überholt erklärt hat, die Frage des gerechten Krieges. Kann es einen gerechten Krieg geben? Und worin kann der bestehen? Was sind denn die Kriterien eines gerechten Krieges? Auch hier, ich könnte mit Ihnen jetzt ein bisschen durchspazieren durch die Christentumsgeschichte. Wichtig ist mir aber festzuhalten, für die Fachleute unter Ihnen, Augustinus ist einer von denen, die diesen Gedanken im Christentum aufnehmen und trotzdem, ja, deswegen blende ich dieses eine Zitat jetzt nochmal, weil man ihm oft Unrecht getan hat. Ja. Man hat gesagt, Augustinus ist derjenige, der sozusagen den Krieg legitimiert hat im Christentum. Ja. Das tut ihm wirklich Unrecht. Diese Studie fasst das sehr schön für mich zusammen. Insofern, indem jede Gewalt und jeder Krieg aus menschlicher Schuld entstammt und in von Menschen begangenem Unrecht seine Ursache hat, bleibt auch der gerechte Krieg ein wirkliches und angesichts des ursprünglichen Willens Gottes für die Menschheit von Herzen zu beklagendes Malum, etwas Böses, etwas Schlechtes. Ja? Also selbst dort, wo Augustinus sagt, es muss aus bestimmten Gründen sein, ist das keine Rechtfertigung unter Anführungszeichen des Krieges. Es ist immer noch etwas Böses. Ja? Aber wie kommt man denn überhaupt dazu? Und jetzt gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Was meint denn diese Lehre vom gerechten Krieg, die dann im Mittelalter ausgeformt worden ist? Thomas von Aquin in seiner Summa Theologica hat diese Lehre dann wirklich systematisiert und von dort her ist sie im Grunde genommen bis zu uns gekommen. Und sie ist überlegenswert, ich bitte Ihnen jetzt einmal eine moderne Zusammenfassung. Ja? Verstehen Sie mich so auch? Achso, ich habe auch Also, tatsächlich soll die Lehre von Bellum Justum, ja, das ist das eigentliche Ziel, ja, Kriege begrenzen und humanisieren, auch wenn das komisch klingt. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, ein Krieg kann auch furchtbar aus dem Ruder laufen. Ja. Und wenn es keine Regeln gibt, dann ist das auf jeden Fall schlechter, als wenn in irgendeiner Form Regeln da sind. Und jetzt wird unterschieden zwischen drei Aspekten. Dem Recht zum Krieg, das ist das Jus ab bellum, dem Recht im Krieg, das Jus in bellum und dem Recht nach dem Krieg, dem Jus post bellum. Ja? Alle diese drei Dinge sind einem gewissen Regelwerk unterworfen. Das Recht zum Krieg besteht der Lehre zufolge aus einem gerechten Grund und guten Absichten. Ein gerechter Grund ist zum Beispiel die Verteidigung gegen einen Überfall, nicht aber die Verfolgung eigener Interessen, zum Beispiel bei der Gewinnung von Bodenschätzen. Eine gute Absicht ist zum Beispiel Beendigung von Völkermord, nicht aber zum Beispiel die Erweiterung der eigenen Einflusssphäre. Der Krieg muss die Ultima Ratio sein, also die letzte Möglichkeit, die gerechten Ziele und guten Intentionen zu verwirklichen. Es muss die realistische Aussicht auf Frieden, also einen begrenzten Krieg geben. Einen Krieg zu beginnen und nicht zu wissen, wie der enden kann oder ob er überhaupt enden kann, wäre also nicht gerechtfertigt. Ja? Nach herrschender Lehre im Völkerrecht der Neuzeit haben nur legitime Regierungen das Recht, einen Krieg zu erklären. Allerdings werden dann revolutionäre Befreiungsbewegungen von vornherein ausgegrenzt, was in einem korrumpierten Staat nicht überzeugt. Das braucht uns jetzt nicht unbedingt zu klagen. Aber Sie merken den Versuch, ja, auf rechtlicher Basis etwas zu finden, was man dann im Völkerrecht versucht hat zu kodifizieren, sodass Staaten sich daran halten. Natürlich ist es immer so gewesen, Macht schlägt Recht. Ja. Hat ein Herrscher die entsprechende Macht gehabt und musste nicht fürchten, von anderen aus diesen Gründen belangt zu werden, hat er sich oft genug darüber hinweggesetzt. Und trotzdem ist es ein Versuch, ein positiver Versuch, mit dem Phänomen Krieg begrenzend umzugehen. Das muss man einfach mal sehen. Ja. Und dann, das andere streife ich jetzt nur, ja, das Recht im Krieg erweist sich in der Achtung der Menschenrechte, im Schutz der Zivilbevölkerung, der Schonung von Kriegsgefangenen, der Begegnung von, in der Grenze von Repressalien und vor allem in der Verhältnismäßigkeit der Mittel, die gewahrt bleiben muss, um möglichst wenig Schaden bei der Erreichung der notwendigen Ziele zu verursachen. Ja? Schluss in Bello. Und dann der Schluss. Das Recht nach dem Krieg bezieht sich auf mögliche Grenzverschiebungen, Reparationsleistungen und Folgeverpflichtungen, sowohl der Sieger als auch der Besiegten, zielt aber vor allem auf den Aufbau einer gerechten Friedensordnung nach Beendigung der Kriegshandlungen und möglichst auf die Befriedung der Konflikte. Es beginnt schon damit, einen Waffenstillstand zu schließen, der nicht im Keim eines neuen Krieges lebt. Und wenn Sie sich das anschauen, dann merken Sie natürlich, dass in diesen Überlegungen ganz viele moderne Sachen drinstecken. Ja? Da steckt natürlich Srebrenica-Trennung, da steckt die Houthi-Massaker-Trennung und so weiter und so fort. Ja? Wo intervenieren wir nicht, was ist gerechtfertigt, was ist nicht gerechtfertigt. All das spielt also eine Rolle, wenn man darüber nachdenkt, wie ist das mit dem Krieg, können wir damit umgehen. Das sind jetzt schlicht und ergreifend Vorbemerkungen. Ja? Bevor wir jetzt hineingehen und fragen, wie ist der Krieg jetzt eigentlich aus christlicher Perspektive zu beurteilen? Denn um das geht es uns ja. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen kleinen Umweg machen. Wir können nicht ganz und gar direkt auf eine Antwort zusteuern. Und dieser Umweg führt uns über die große Erzählung der Bibel. Die große Erzählung der Bibel spricht von einer Ambivalenz, einer Zweideutigkeit menschlicher Existenz. Der Mensch ist gut aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen. Aber er hat seine Freiheit dafür missbraucht, um sein zu wollen wie Gott. Der daraus resultierende Bruch, den wir auch den Sündenfall nennen, durch den lebt der Mensch in einer Welt jenseits von Eden. Ich mag diese Formulierung eines Romantitels sehr gern, weil sie diese Dimension zum Ausdruck bringt, nicht mehr in Eden, jenseits von Eden. Der Fall des Menschen hat auch die Welt verändert. Auch sie ist nicht mehr das Paradies, auch sie ist eine gefallene Welt. Und von nun an sehen wir immer beides. Wir sehen im Menschen das Bild Gottes. Und wir sehen im Menschen den großen Zerstörer. Die Bibel selbst spiegelt und vermittelt auch in den großen Gestalten wie Abraham und Mose und David jene anthropologische Zweideutigkeit, Größe und Destruktivität der Menschen. Ich brauche Ihnen das nicht exemplifizieren. Abraham ist der vertrauensvolle große Patriarch und zugleich ein Zweifler und ängstlicher Lügner. Der große Mose, ein Mörder, der Dichter der wunderbaren Psalmen, zugleich ein Ehebrecher und Mörder. Die Welt ist zweideutig geworden. Der entscheidende Punkt ist, dass Gott diese Welt nicht preisgibt, sondern sie einerseits in ihrer Gefallenheit erhält und andererseits einen Weg des Heils beginnt, der sich in Christus vollendet und dort eine neue Existenzmöglichkeit begründet, die nicht mehr den Gesetzen des gefallenen Äons unterliegt. Welche Erkenntnislinien ergeben sich daraus? Da muss ich Ihnen jetzt ein Stück wirkliche Theologie zu, aber eine hilfreiche Theologie.
Einer meiner frühen Lehrer,
ich wieder den Namen. Ja. Er hat eine große, vierbändige Ethik geschrieben, theologische Ethik, und hat sich dort auch mit diesen Fragen beschäftigt. Und da geht er jetzt sehr, sehr grundsätzlich in diesen Bereich hinein. Ich gehe das mal ein Stückchen durch. Sollten Sie Verständnisschwierigkeiten haben, was okay ist, dann würde ich Sie bitten, einfach abzuwenden. Ja? Helmut Tilke hat es in Bezug jetzt auf die Grundlagen menschlicher Ordnung in zwei Richtungen formuliert. Zitat. Damit hängt es ebenfalls zusammen, dass dem geschichtlichen Fortschrittsgedanken jedes biblische Fundament entzogen ist. Klammer auf, wir leben ja darin, dass wir glauben, die Menschheit entwickelt sich weiter, 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 immer höher, höher, höher. Er sagt nein. Ist das dem geschichtlichen Fortschrittsgedanken jedes biblische Fundament entzogen? Weil die Geschichte wesensmäßig, das heißt in ihrer innersten Struktur mit dem Sündenfall verwoben ist, kann sie sich nicht von ihren eigenen Fundamenten befreien und zu Annäherungsstadien an das Reich Gottes vordringen. Das schafft sie nicht. Ja? Sie bleibt sozusagen durch diese Verwobenheit und den Sündenfall immer eine Geschichte, die voller Ambivalenz ist. Und die gerade dort, wo sie am utopischsten versucht, ein Paradies auf Erden zu schaffen, einen Höllentor öffnet, weil sie es nicht vermag, sich von dem zu lösen, womit sie verbunden ist. Und wenn sie das negiert und glaubt, sie kann es, dann stürzt sie ab. Deswegen sein nächster Satz, ihre dämonische Potenz enthüllt sich gerade am Ende. Ja. Das ist einmal das eine. Daher sagt er jetzt, das ist nun drauf, ja, daher sind auch die Ordnungen der Geschichte, zum Beispiel Staat, Recht, Wirtschaft und so weiter, nicht als Schöpfungsordnungen zu entfalten. Sie sind vielmehr Ordnungen der göttlichen Geduld, die unter Herzenshärtigkeit willen gegeben sind. Diese Herzenshärtigkeit willen, das die Liebhaber der Lutherbibel kennen dieses Wort, ja, das ist dieses Klerokardia, wo die Leute kommen und sagen, haha, Mose hat uns doch, also zu Jesus kommen und sagen, Mose hat doch gesagt, wir dürfen uns scheiden, ja, und Jesus sagt, das war am Anfang nicht so. Aber wegen der Härte eurer Herzen hat es Mose erlaubt. Ja? Also deswegen diese Formulierung. Ja? Diese Ordnungen, die gibt es. Ja? Aber sie sind keine überzeitlichen, großartigen Ordnungen, sondern Ordnungen, mit denen eine gefallene Welt erhalten wird, ja, um der Herzenshärtigkeit willen ist. So. Ich möchte es kleiner, es tut mir leid, man muss mehr drauf fassen. So können die Ordnungen dieses Äons, also dieser Zeit, weder einfach als schöpfungsmäßig gut, noch als wertneutral in dem Sinne gelten, dass sie den Bereich einer reinen, jenseits von Gut und Böse stehenden Sachgesetzlichkeit zugehört. Ja? Sondern sie sind die Strukturform des gefallenen Daseins. Sie gehören schon zu diesem Gefallenen. Ich könnte jetzt sagen, interpretierend, ja, das sagt er so nicht, aber wir haben zum Beispiel Thomas Hobbes, hat so diese Gedanken entwickelt im 17. Jahrhundert, dass er gesagt hat, der Urzustand. Das Menschen war so, die waren alle gleich, aber diese Gleichheit war nicht lustig, ja, sondern diese Gleichheit hat dazu geführt, dass jeder gegen den anderen war und versucht hat, ihn zu übervorteilen. Der Urzustand des Menschen ist der Krieg aller gegen alle, sagt Thomas Hobbes. Ja. Und der Zusammenschluss vieler Schwacher hat auch dazu gedient, die Starken zu wenden. Deswegen gibt es Gemeinschaften, die sich zusammenschließen, um sich gegen andere verteidigen zu können. Also der Staat oder so es ist jetzt ein etwas negatives Bild, ja, aber das ist ein bisschen das, was bei Tibik ja auch im Hintergrund steht, ist ein Signum der gefallenen Welt. Es ist nicht einfach etwas an und für sich Gutes, ja, sondern da steckt schon ein bisschen was drinnen von dem, wie Gott handelt mit einer Sache, die durchaus zweideutig ist. Ja? Und vermutlich wissen wir es ja auch selber vom Gefühl her. Jeder von uns weiß, dass der Staat unentbehrlich ist, wir brauchen ihn, ja? Und trotzdem reiben wir uns ständig dran. Ja? Vor allem, wenn uns zum Beispiel eine Strafzettel gibt dann oder solche Sachen, ja? Dann wird der Staat sehr zügig. Ja? Aber er ist da. So, Entschuldigung, jetzt bin ich ausgestiegen und gefallen. Daher, ja, von daher rührt ihr Zwielicht von diesen Strukturen, dass sie einmal die Züge dieses Äons tragen und dass sie gleichsam eine Objektivierung menschlicher Geschöpflichkeit und Gefallenheit sind. Und dass sie ferner Repräsentationen des göttlichen Willens zur Gnade und zur Geduld darstellen. Beides überwiegt ineinander. Das Wunder der Ordnungen, steht das noch da?
Ja.
Das Wunder der Ordnungen der noachitischen Bundes besteht darin, dass Gott die Elemente der gefallenen Welt, und jetzt kommt der Point, zu seinen Zwecken benutzt, dass er den Egoismus der Polis, also der Stadt, der einzelnen Gesellschaften benutzt, um die Einzel- und Gruppeninteressen zu bändigen, dass er das Töten benutzt, um das Töten einzudämmen. Die Welt darf nicht an sich selber zugrunde gehen. Über ihr, und das heißt über Krieg und Kriegsgeschrei, über Töten und getötet werden, über Angst und Schrecken, wölbt sich der Bogen der Versöhnung und des Friedens. Unter diesem Bogen soll die Welt den lieben jüngsten Tag erreichen. Das ist die entscheidende Pointe, festzuhalten wäre, der Wille Gottes, diese seine Welt nicht preiszugeben und gleichzeitig ihren Status als gefallene Welt anzuerkennen, bedingt eine neue Ordnung der Welt. Diese rechnet nicht mehr mit der Sündlosigkeit, sondern mit der Sündhaftigkeit des Menschen und ist deshalb keine Ordnung, die auf Vollkommenheit zielt, sondern auf Bewahrung. Weil der menschliche Zustand ein gebrochener Zustand ist, ist auch die Ordnung, die diesem Zustand entspricht, eine gebrochene Ordnung. Sie kann nicht mehr auf Vollkommenheit zielen. Tut sie das, beginnt sie als Utopie und endet in der Tyrannei. Sie kann und soll zwar das Gute anstreben, aber sie kann das nur mit Anerkennung und Relativität des Möglichen tun. Sie bleibt also Gottes Ordnung. Insofern sie sich am Guten und an der Gerechtigkeit orientiert, kann aber diese Ordnung ihrerseits nur mit den Mitteln von Machtanwendung und Gewaltandrohung aufrechterhalten. Es geht nicht anders. Ja. Wir könnten den Richter fragen, ob das je anders gewesen ist. Ja. Um Ihnen das jetzt nicht zu schwierig zu machen, ja, wende ich ein bisschen über zu einem, von dem diese Gedanken kommen, nämlich Paulus. Natürlich ist mir klar, ich kürze jetzt auch ein bisschen. Ja, sagen wir mal. Machen. Das ist wieder rückverwandelt, ist eh wurscht. Das haben wir gedacht, so ein bisschen wegen dem Arm geben würde, das Griechische, aber das ist jetzt nach hinten losgegangen. Ja. Das die spannende Sache, ja, ist, wenn wir uns diese Überlegungen in Bezug auf die Ordnungen anschauen, in Bezug auf Krieg und Frieden anschauen, dann kommen wir an einer Stelle nicht vorbei, und diese Stelle ist Paulus. Paulus hat mitten im Römerbrief 7 Verse drinnen, die es wirklich in sich haben und die immer auch schon irritiert haben und die man sich deswegen auch sehr genau anschauen muss, deswegen hätte ich das Griechische eingetragen. Ich gebe es Ihnen einmal den ersten Vers in der Fassung, so wie er in unserer Lutherbibel drinnen steht. Ja, da heißt Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wenn Sie es jetzt ein bisschen versuchen, noch exakter zu fassen, dann würde es heißen, ein jeder, jede Seele, schreibt er, ja, ordne sich unter, gehorche den ihm überragenden oder übergeordneten Gewalten. Die Exousia ist es, von der hier die Rede ist. Gewalt, Macht und erst in einem abgeleiteten Sinn Obrigkeit. Ja? Aber es gibt Mächte und Gewalten, die sind uns übergeordnet. Und denen sollen wir uns unsererseits unterordnen. Warum? Es ist nämlich keine Gewalt außer von Gott. Die es aber gibt, also die seiende Gewalt steht da, diese Gewalten sind von Gott eingesetzt. Ja, das ist nicht so einfach, oder?
Wie ist das mit der Demokratie?
Ja. Alles gute Fragen. Ja. Schauen wir, wir gehen noch ein bisschen weiter bei Paulus. Ja. Aber natürlich wäre die Demokratie ist ja nicht an sich ein Thema, das ist für Paulus überhaupt nicht im Blick. Ja. Aber auch die Demokratie besteht ja aus Mächten, die uns übergeordnet und vorgeordnet sind. Also du entkommst dem ja nicht. Was war die zweite Frage?
Woran man es erkennt?
Ja, das ist, woran erkennt man es? Ich fürchte, wir erkennen es sofort, weil es da ist.
Ob es schlecht ist.
Wo stimmt es? Das ist jetzt das absolut Spannende. Ja? Sie haben völlig recht in der Meinung. Ja? Nur, der hebt sich insofern aus, wir wissen, wer es geschrieben hat, wir wissen, wann es geschrieben hat und wir wissen, wo es geschrieben hat und an wen. Paulus schreibt nicht im Österreich des 21. Jahrhunderts. Er schreibt an die Römer, er schreibt im römischen Weltreich mit all dem, was da war. Ja? In einem römischen Weltreich, das einige Jahre vorher die Juden aus Rom vertrieben hat und wahrscheinlich schon mit den ersten Christenverfolgungen begonnen hat. Paulus kennt das römische Reich. Ja, und das macht diesen Text überhaupt erst so brisant. Weil er überhaupt nicht von einer idealen Obrigkeit spricht. Er spricht einfach mal schlicht und ergreifend von den Mächten, die da sind. Und er sagt, diese Mächte haben ihre Macht von Gott. Schauen wir uns das noch ein bisschen weiter an. Das geht aber weiter. Ich habe jetzt dieses Wort Obrigkeit damit drin gelassen. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Und wir haben das Gefühl, es stört uns immer mehr auf, oder? Aber, es kommt ein bisschen die Einschränkung. Denn vor denen, die Gewalt haben, sagt Paulus, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue ich Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Ja? Also hier ist natürlich jetzt eine Andeutung drinnen, wozu es Obrigkeit gibt. Ja? Hier ist auch in einem gewissen Sinne ein kritischer Maßstab drinnen, dass sie da ist, um jetzt sehr naiv gesagt, das Gute zu belohnen und dem Bösen zu wehren. Das wäre dann auch der Maßstab, nach dem sie zu beurteilen ist. Ja? Aber diese Konsequenz, diesen Gedanken, denkt Paulus noch nicht. Und dann fährt er noch fort, damit wir das zum Ende bringen, darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir halten einfach nur mal relativ kommentarlos fest, ja? Unter der Voraussetzung, dass Gott gegeben wird, was Gottes ist, kennzeichnet Paulus in Römer 13, 1 bis 7, das, was dem Kaiser zu geben ist. Politik ist nicht vom Teufel. Staatliche Macht ist notwendig, um das Gute zu bewohnen und das Böse zu bestrafen. Deshalb hat Gott sie angeordnet. Christen stehen nicht in fundamentaler Opposition zur Staatsmacht, sondern leben ihren Glauben auch im politischen Gemeinwesen und zwar dadurch, dass sie Gutes tun. Diese Stelle könnten wir jetzt endlos diskutieren und sie ist in der Literatur auch nahezu endlos diskutiert worden. Sie ist natürlich auch missbraucht worden. Missbraucht worden auch im Sinne eines obrigkeitlichen Gehorsams, der dann im Dritten Reich auch dazu geführt hat, dass man gesagt hat, wurscht wie die Obrigkeit ist, wir haben zu gehorchen. Ja? Sie wissen, dass es Leute gegeben hat, die sich dagegen gestellt haben. Und die dann auch gesagt haben, selbst wenn wir Schuld dadurch auf uns laden, wir brechen diesen Zusammenhang. Denn diese Obrigkeit ist keine gute Obrigkeit, die durchbrochen wird. Ich versuche jetzt, das Ganze noch einmal zusammenzubinden. Es erscheint mir wesentlich zu sein, von welchem Ausgangspunkt und Ursprung her, beziehungsweise auf welche Hoffnung hin wir unser Nachdenken über Krieg und Frieden beginnen. Ich habe schon gesagt, Thomas Hobbes hat den Menschen, diesen menschlichen Urzustand beschrieben als den Kampf aller gegen alle. Und man hat so das Gefühl, das trifft er vielleicht ja doch, aber eigentlich ist das nicht die christliche Sicht des Menschen. Der christliche Glaube bekennt die Herkunft des Menschen und der Welt nämlich immer noch aus Gottes Hand. Und er bekennt, dass der Mensch und die Welt, die aus Gottes Hand hervorgingen, gut war. Und auch die Ursünde sein zu wollen wie Gott, Mensch, auch wenn die den Menschen und die Welt entstellt hat, sind dennoch und immer noch Mensch und Welt von ihrer Herkunft geprägt. Und diese Herkunft ist es letztlich, welche auch die Zukunft, das Ziel der Geschichte bestimmt. Denn das Ziel der Geschichte Gottes mit Mensch und Welt ist die Restitution, die Wiederherstellung dessen, was Gott will. Und dieser Wille Gottes ist das Neue, das Reich Gottes, in dem Leid und Tod der Vergangenheit angehören. Das Ziel ist die neue Schöpfung. Und realisiert wird dieses Neue, Wirklichkeit wird dieses Neue in Christus. Und wir könnten das jetzt anschauen, aber ich möchte das einfach ein Stück weit abkürzen. Wenn man auf Jesus sieht, seine Lehre und sein Leben, so ist klar, dass dieser Weg, den er gegangen ist, von Anfang bis zum Ende ein Weg der Liebe war und ist. Eine Liebe, die auf Gewalt verzichtet, auf politische Herrschaft verzichtet und die bereit ist, indem sie die Wahrheit spricht und bezeugt, für diese Wahrheit auch zu leiden. In letzter Konsequenz den Tod auf sich zu nehmen. Und deswegen ist das Kreuz auch das Symbol für das Christentum schlechthin geworden. Das ist das Zeichen unserer Wahrheit. Und es ist natürlich eine Perversion, wenn die Kreuzfahrer das Kreuz auf ihre Rüstungen und Kleider genäht haben. Wenn die Formulierung, das Kreuz zu nehmen, damals geheißen hat, in den Krieg zu ziehen. Stärker kann man es eigentlich nicht in das Gegenteil verkehren. Jesus hat ganz offensichtlich anders gelebt und in der Bergpredigt sehen wir genau diese Haltung. Ja? Ich brauche Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vorzulesen, aber es ist ganz klar, Sie kennen uns alle, die auch gehört, das gesagt, das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollte im Übel, sondern wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann halte ihm auch noch die andere hin. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nimmt, dann gib ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile hinzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Hier wird etwas Neues zur Sprache gebracht. Und dieses Neue auch verwirklicht. Und dieses Neue zugleich mit einer Art von Schule weitergegeben. Sie können es jetzt Schule nennen oder Sie können es Kindergarten nennen, wie auch immer. Ja. Jesu hat Jünger um sich geschaut. Und sie mussten von klein auf sozusagen Dinge verlernen, um dieses Neue zu lernen. Und sie werden damit hineingestellt in eine Spannung, in der wir auch drinnen stehen. Und ich nenne das jetzt einmal die Spannung zwischen Schöpfung und Erlösung. Es ist eine Spannung, die in der Bibel selber angelegt ist, zwischen Schöpfung und Erlösung. Ich bin jetzt ein bisschen plakativ. Ja? Im Alten Testament ist klar, der Mensch ist als Mann und Frau auf das Zueinander hin angelegt, auf Ehe und Familie. Dieses Zueinander ist sozusagen tatsächlich noch eine Schöpfungsordnung und wird nirgends in Frage gestellt, im gesamten Alten Testament nicht, sondern das ist geradezu sprichwörtlich. Im Prediger sagt der einzige Philosoph des Alten Testaments, genieße das Leben mit der Frau deiner Jugend. Ja? Im Neuen Testament finden wir dagegen durchaus verstörende Aussagen, wenn Jesus etwa dazu aufruft, ihm nachzufolgen und damit alles und alle zu verlassen. Was hat das für einen verheirateten Familienvater und zumindest von Petrus wissen wir, dass er das war? Was hat das bedeutet? Wir stehen auf einmal zwei Dinge in Spannung zueinander. Eine Ordnung der Schöpfung und eine Ordnung der Erlösung, eine Herausforderung der Erlösung. Denken Sie an Paulus. Er schreibt, er habe beileibe nichts gegen die Ehe, aber denen, die Christus nachfolgen wollen, empfiehlt er, ledig zu werden. Wiederum, diese Spannung zwischen Schöpfung und Erlösung. Und Gleiches gilt für die Frage des Besitzes. Das Alte Testament kennt das Bild des glücklichen Menschen, der sein Land bestellt und dieses sein Leben genießt. Im Neuen Testament finden wir den Ruf, das alles hinter sich zu lassen. Und. Ja? Wir können hier weitergehen. Mein nächster Schritt. Wenn im Neuen Testament vom Reich Gottes die Rede ist, dann ist jener Moment, jener Ort, jene Zeit gemeint, wo der Wille Gottes sich verwirklicht, weil er vom Menschen getan wird. Kirche ist nicht einfach gleich Reich Gottes, das weiß jeder. In der Kirche arbeitet, ganz egal welche Konfession. Aber zumindest kann man sagen, dass sich Kirche am Reich Gottes orientiert, am Willen Gottes orientiert und damit hat sie Teil am Reich Gottes, an seiner Herrschaft. Augustinus von Hippo hat deswegen von zwei Bürgerschaften gesprochen. Ich habe zuerst gesagt, Schöpfung und Erlösung. Augustinus sagt, zwei Bürgerschaften, in denen wir leben. Die eine, die prägt diese Weltzeit, und die andere, das ist die Bürgerschaft Gottes. Die Bürgerschaft Gottes, das ist die Civitas Dei, Sie nennen das die Zivilisation, ja, die Bürgerschaft Gottes, und das andere, das ist die Civitas Terrena, die irdische Civitas Bürgerschaft. Ja. In den beiden leben wir. Auch wenn die beiden sich in einem Gegensatz zueinander befinden, aber wir leben in beiden und sind, diese beiden sind miteinander durch die Zeit unterwegs. In der Bürgerschaft Gottes gilt der Heilswille Gottes und in der Bürgerschaft, in der irdischen Bürgerschaft gilt der Erhaltungswille Gottes, der diese gefallene Welt durchbringen und sie nicht den bösen Preis geben will. Weil es seine Welt ist, weil er mit der Obrigkeit, mit dem Staatswesen, mit Recht und Ordnung hier dafür sorgt, dass es erhalten wird. Das ist Augustinus und Martin Luther hat dann in dieselbe Richtung weitergedacht und hat dann von dem rechten und linken, von der rechten und linken Herrschaft Gottes gesprochen, von den zwei Reichen, mit denen Gott regiert. Und auch hier geht es um dasselbe Prinzip. Ja? Und wir befinden uns in diesen beiden Reichen drinnen, in dieser Spannung drinnen. Und ich versuche es jetzt einmal auch etwas platt zu machen. Ja? Aber ich glaube, emotional ist für mich sehr leicht nachvollziehbar. Ja? Sollte ich dem begegnen, dass mir jemand Gewalt antun will, mir jemand etwas stiehlt oder was, ja, dann bin ich theoretisch, ja, sehr theoretisch, aber theoretisch, ja, bin ich in der Lage zu sagen, gut, ich weiß, wes Geistes Kind ich bin. Ich kann anders reagieren, als ich es von Natur aus tun würde. Ich kann oder könnte das Böse mit Gutem überwinden. Ich könnte mich also verletzen lassen, bestehen lassen. Ich könnte der Erlösungsordnung folgen. Was wäre, wenn aber nicht ich der Bote wäre, sondern meine Familie, meine Kinder? Welcher Ordnung können Sie dann folgen? Was geschieht, wenn Sie hier einer vermeintlichen Erlösungsordnung folgen? Sie merken, wo die Spannung liegt? Ja. Und das heißt ja auch, dass das, was Augustinus und Luther meinen, sind keine theologischen Spielereien. Ja, es ist der Versuch, diese Grundspannung irgendwie greifbar zu machen und zu sagen, okay, es geht nie ganz sauber auseinander. Aber wenn es darum geht, meine Familie zu schützen, dann habe ich das Recht, auch eine Ordnung, eine Exousia, eine Gewalt anzurufen, die meine Familie notfalls mit Gewalt schützen. Unser Land. Unseren Besitz. Und da merken wir natürlich, dass wir aber auch gleichzeitig in dieser Zwiespältigkeit drinnen stehen, denn unser Besitz ist ja nicht eigentlich das, wofür man jetzt Menschenleben opfern sollte. Sie merken dieses Dilemma, in dem wir drin sind. Ja? Wo wir gleichzeitig nicht rauskommen und zu sagen, wir können mit der Bergpredigt, das ist tatsächlich so, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit darauf einzugehen, aber mit der Bergpredigt können Sie nicht regieren. Denn die Bergpredigt würde voraussetzen, dass alle sich daran orientieren. Aber hier wird automatisch derjenige, der sich nicht anhält, gewinnen. Und das heißt, das Böse würde ungehindert daran kommen. Und das würde wieder der Schöpfungs-, jener Ordnung Gottes widersprechen, mit der er sagt, trotzdem diese Welt eine gefallene Welt ist, will ich, dass sie durchkommt. Ich will sie nicht dem Chaos preisgeben. Und genau darin stehen wir. Ich rede hier an dieser Stelle, und ich mache es jetzt ganz kurz, von einer Interimsethik. Wir sind eingespannt in das Dazwischen. Und in diesem Dazwischen ist nicht alles leider schwarz und weiß. Sondern wir haben hier Dinge, die manchmal nicht gut sind und die wir dennoch entscheiden müssen. Ja? Und da ist es trotzdem gut, wenn wir in dieser Grauzone dann manchmal so Dinge wie diese Lehre vom gerechten Krieg haben, womit wir zumindest Schlimmeres verhindern können. Eine Interimsethik. Ja? Eine Ethik, die begrenzt ist, weil wir wissen, sie steht nicht am Ende. Am Ende steht etwas anderes. Aber drei Punkte könnte man von dieser Interimsethik, die kann ich nur andeuten, dennoch sagen. Klar ist, dass es Grenzüberschreitungen gibt und es die Kreuzzüge werden zum Beispiel so ein Bild für eine Grenzüberschreitung, wo Kirche den Auftrag pervertiert. Das ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht durch vermeintliche Hilfeschreie einer orthodoxen Ostkirche oder vermeintlichen Gräueln, die der Islam den Pilgern angetan hat und so weiter, wo auch klar war von Anfang an, es hat immer Zwischenfälle gegeben, ja, aber wie heißt es schon, was stirbt als erstes im Krieg? Die Wahrheit. Ja. Hier wird auch sehr viel Propaganda betrieben. Ja. Kreuzzüge sind eine eindeutige Grenzüberschreitung. Das zweite ist, dass es aber auch ein Beispiel gibt, und jetzt beziehe ich mich auf Dietrich Bonhoeffer, es gibt Situationen, ja, wo der Widerstand gegen Obrigkeit zu einer Art von Pflicht werden kann. Ja? Wenn Obrigkeit selber nicht mehr das Gute belohnt und das Böse bestraft, sondern das Böse tut und belohnt, dann verwirkt sie ihre Legitimation. Dann ist derjenige, der den Tyrannenmord plant und durchführt, immer noch schuldig. Aber er liefert sich in seinem Tun dem Erbarmen Gottes aus. Aber es ist eine Grenzerfahrung und meines Erachtens legitim, ohne dass wir daraus eine Lehre machen können. Und dann gibt es aber immer noch etwas, das ist zwar im strikten Sinne wahrscheinlich auf Kriegsgeschehen nicht anwendbar, aber wir haben auch Hoffnungszeichen, wo wir wirklich etwas lernen können. In den 60er Jahren in den USA, die Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King war eine zutiefst christliche Bewegung. Zutiefst christliche Bewegung. Wenn Sie Martin Luther King einmal lesen, ja, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, das ist getragen von der Bergpredigt von A bis Z. Ihm geht es um Liebe, um Liebe, um Liebe. Und zwar um eine Art von Liebe, die so stark ist, ja, dass sie sich nie dazu herablassen wird, den Nächsten zu hassen. Der hat das seinen Leuten immer gesagt, wer mit mir marschiert, wer mit mir auf die Straße geht, der muss 10 Regeln befolgen und eine dieser Regeln heißt, ich lasse mich von niemandem dahin erniedrigen, ihn zu hassen. Liebe deine Feinde. Ja? Und aus dem heraus hat man gehandelt. Und aus dem heraus hat er immer gesagt, überlegt euch, was man in späteren Zeiten sagen wird von diesem schwarzen Volk, ihr habt ein großes Volk gelebt. Warum? Weil sie sich nicht erniedrigen haben lassen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es gibt Hoffnungszeichen. Und auch wenn der Krieg ein, so schlimm es ist, ja, aber auch wenn der Krieg ein Mittel sein kann und manchmal sein muss, um Schlimmeres zu verhindern, dürfen wir nie vergessen, dass wir eigentlich zu etwas anderem gerufen sind. Deswegen schließe ich, so wie ich begonnen habe. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Das heißt, ja, das andere ist möglich, das Neue ist möglich und es ist Aufgabe der Kirche, dieses Neue zu leben, die Hoffnung am Leben zu erhalten. Nur sie kann in einer gefallenen Welt das tun, weil nur sie diese Art von Liebe erfahren hat. Und so wird es, und das ist die Interimsethik, so wird es bis ans Ende der Zeiten beides neben und ineinander existierend geben. Römer 13 und Matthäus 5.